bevor Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, hat er schon mal etwas gesagt über die Auferstehung, wo alle Menschen soll betreffen, alle angehen, die mit Christus verbunden sind. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 20, Vers 27, fortfolgende, heißt es folgendes. Es kamen aber einige von den Sadduzäern zu ihm, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn einem der Bruder stirbt, der eine Frau hatte und kinderlos geblieben war, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen schenken. Nun gab es 7 Brüder, der erste nahm eine Frau und starb kinderlos, und der zweite nahm sie und der dritte und so fort. Alle 7 hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Die Frau nun, wessen Frau wird sie in der Auferstehung sein? Die 7 haben sie ja alle zur Frau gehabt. Man muss noch wissen, die Sadduzäer sind nicht irgendwer. Das sind die, die Tempel arbeiten, die Priester, also die haben etwas zu sagen. Da antwortete Jesus: Die Söhne und Töchter dieser Welt hier heiraten und werden verheiratet. Die aber gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, die heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Sie können ja auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne und Töchter Gottes, weil sie Söhne und Töchter der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferweckt werden, darauf hat auch schon Mose beim Dornbusch hingedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Denn Gott ist ein Gott von den Toten, nicht von den Toten, sondern von den Lebenden, denn für ihn leben alle. Da entgegneten einige von den Schriftgelehrten: Meister, gut hast du gesprochen. Und sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen. So viel Auferstehung, was uns alle soll betreffen. Lukas 20, Vers 27 bis 39. Wir singen zusammen noch ein schönes Osterlied. Das Lied bei der Nummer 480, Strophen 1 bis 4. Es ist Lied: O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Liebe Gemeinde, wenn wir über einen Friedhof laufen, dann lesen wir ja auf den Stein Namen und auch Geburtsjahr und Sterbejahr in der Regel von den Verstorbenen. Und das hilft auch, dass wir sie nicht vergessen, die vor uns gestorben sind und zu uns gehört haben, zur Familie oder auch eine gute Freundin oder ein guter Freund gewesen sind. In der Erinnerung leben sie weiter. An den meisten Orten werden die Gräber nach 25 Jahren circa, an Bahnen schon nach 20, an anderen Orten nach 30, werden aufgehoben, die Steine kommen weg. Und die Zahl ist kein Zufall, das ist etwa dann, wenn auch die nächste Generation sterben. Und wenn die nächste Generation stirbt, dann gehen viele, die vorher schon gestorben sind, noch ein bisschen mehr vergessen. Und wenige Generationen später sind die Erinnerungen an die meisten Menschen sind verschwunden. Das ist nur über die, wo man etwas aufgeschrieben hat, das ist noch da, aber in der Erinnerung werden wir alle mal verschwinden, oder die meisten von uns. Es gibt Menschen, die behaupten, Jesus sei nicht wirklich oder wahrhaftig von den Toten auferstanden, er habe lediglich in der Erinnerung von seinen Anhängerinnen und Anhängern weitergelebt. Das ist nach heutigem Stand der Forschung, es gibt nicht das Vertreten, eher unwahrscheinlich. Denn die Evangelien berichten nämlich, wie nach seinem Tod alle mal enttäuscht gewesen sind. Mega enttäuscht, haben sie es ganz anders vorgestellt gehabt. Und Jesus war nicht der Erste gewesen, der als Messias Gestalt kommt und dann scheitert. Da hat es schon ganz viele gegeben. Es war eigentlich courant normal gewesen, dass einer stirbt und geht und das war's. Die sind enttäuscht gewesen und denken, oi, sind wir blöd gewesen, dem nachzufolgen. Wieso hätten sie sollten an dieser Erinnerung wachhalten, wenn ja sie so enttäuscht gewesen sind? Das ist nur das eine. Später denen, wo es hart auf hart gegangen ist, wo viele Christinnen und Christen verfolgt worden sind, bis zum Tod verfolgt worden sind, haben viele lieber wollen sterben, als sagen, nein, wir glauben nicht mehr daran, dass er auferstanden ist. Warum hätten sie für ihre Überzeugung, dass er real auferstanden ist, sollen sterben, wenn sie insgeheim gar nicht daran geglaubt hätten und auch nur in der Erinnerung auferstanden wäre? Also hat ihnen schon etwas gekostet und das ist ein Hinweis darauf, dass sie schon das mehr gewesen ist, als nur eine Idee, sondern etwas Reales stattgefunden hat. Also irgendetwas Reales muss stattgefunden haben, das sagen auch die meisten Historiker, auch wenn sie nicht recht können sagen, was ist denn das genau gewesen. Die Evangelien sagen, das Reale seit der Auferstehung von den Toten heisst, Jesus ist nicht nur von den Toten in das Leben zurückgekehrt, sondern es ist auch etwas Neues passiert. Meine Rallye-Schülerin haben mich gerade gefragt vor 2 Wochen. Es heisst doch, Jesus sei als Erste von den Toten auferstanden, aber der Lazarus hat er ja auch von den Toten auferstohlen, oder? Die haben recht gut zugelassen, gar nicht gemerkt. Der Unterschied dort ist, Lazarus kommt in das Leben zurück. Und bei Jesus ist noch etwas Entscheidendes anders passiert. Es ist nicht nur eine Rückkehr in das Leben, es ist ein neues Leben, eine neue Art von Leben, die dort angefangen hat. Neues Testament, und das ist ganz ein bisschen sonderbar, aber auch spannend, sie reden von einem verwandelnden Jesus, von einer Neuschöpfung, die mit ihm zum ersten Mal passiert ist. Weil der Auferstandene hat sehr seltsame Eigenschaften gehabt. Er konnte durch verschlossene Türen durchgehen. Das ist jetzt nicht so alltäglich, ich kann das nicht, ich wahrscheinlich auch nicht. Steht zum Johannesevangelium. Er ist auf einmal unsichtbar geworden. Heißt gegen den Schluss vom Lukas-Evangelium. Und das tönt schon ein bisschen nach einer Geistererscheinung, gell? Und offenbar hat er auch anders ausgesehen. Seine Anhänger haben ihn nicht mehr wiedererkannt, wo mit ihm noch eine Wanderung gemacht haben auf Emmaus. Das ist ja sehr seltsam, dass jemand, dass man ihn dann nicht mehr kennt hinterher. Oder die Frauen am leeren Grab haben ihn mit dem Gärtner verwechselt gehabt. auch ein bisschen seltsam. Er war nicht so lange tot gewesen, das sollte man schon noch erkennen, oder? Das sind so Hinweise, dass da schon etwas sehr anders ist, etwas Geisterhaftes vielleicht. Dann gibt es die andere Seite. Die Evangelien betonen ja oder sagen, dass das Grab leer gewesen ist. Das heisst, der Körper ist wieder lebendig geworden. Und nicht etwas Spirituelles oder eine unsterbliche Seele. Ein Körper ist lebendig geworden. Darum ist das Grab ja leer. Also etwas sehr Handfestes. Es heisst eben Johannes, dass Jesus die Wunde von der Kreuzigung noch hatte. Der Thomas hätte ihn anlängen können. Also auch das etwas sehr Handfestes. Nicht abstraktes, geistiges. Und, das finde ich besonders schön, darauf verstanden, Jesus hatte mal Fischbrötchen gehabt und sie hatten ein ausgiebiges Morgen gegessen gehabt, was Fisch gegeben hat, er mit den Jüngern zusammen. Und Geister, die nicht Fisch essen. Also das sind so Hinweise, dass der auch lieblich wieder da war. Und die anderen Seite sagen, es ist schon lieblich, aber es ist schon etwas anderes. Also die Neuschöpfung, die mit Jesus passiert ist, scheint etwas Geheimnisvolles zu sein. Und das ist das, was mich so fasziniert an den Evangelien. Man hat so den Eindruck, ihr vielleicht auch, die geschrieben haben, die ringen mit dem Wort, die ringen mit der Beschreibung, um das Außergewöhnliche zu beschreiben, oder? Da kommt kein so abstraktes Konzept. Auferstehung heißt erstens, zweitens, drittens, sondern man merkt, die sind Erfahrungen weitergeben. Die können durch Wände laufen, handherum hat man gegessen gehabt, und so. Also da ist offenbar eine Erfahrung, die beschrieben wird und weniger ein Konzept, das man sich ausgedacht hat, das wunderbar in sich abgerundet ist später. Da merkt man, da ist Leben, da ist Erfahrung drin. Wenn die Auferstehung nicht nur mit Jesus soll passieren, die Neuschöpfung, sondern mit allen Menschen, die zu Christus gehören, lohnt es sich, die wenigen Beschreibungen, die es in der Bibel noch hat, kurz anzuschauen. Und das ist der Text unter anderem, den ich heute gelesen habe, vorher in der Lesung. Das Streitgespräch, das wir vorher gehört haben, mit der religiösen Elite der Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung von den Toten glauben. Da sagt er jetzt, sagt er Jesus, in dieser Welt wird geheiratet, oder es wird verheiratet, also die Eltern sagen, hey, wäre die Kinder müssen heiraten damals noch, aber denen wird das nicht mehr so sein. Es wird nicht mehr geheiratet, es ist dann anders. Mit heiraten ist damals auch Geschlechtlichkeit gemeint gewesen von Mann und Frau. Man hat ja eher selten aus Liebe geheiratet, hat es auch gegeben gehabt. Es ist vor allem darum gegangen, dass da eine Einheit entsteht, die überleben kann. Was weitergeht. Also mit Kindern müssen Zeugen, ist sehr wichtig gewesen, damit man kann überleben, auch wirtschaftlich, ökonomisch. Er sagt, dass Kinder bekommen, heiraten, spielt keine Rolle mehr. Er sagt sogar noch, denen wird auch nie mehr sterben. Niemand mehr. Wir werden dann Söhne oder auch Töchter, Kinder von Gott sein. Im hebräischen Denken ist ein Sohn, eine Tochter von Gott, da ist nicht nur eine Abstammung gemeint, das kann auch gemeint sein. Es bezeichnet auch, dass sie Menschen, die durchdrungen sind von Gott. Das kennen wir heute noch aus unserer Alltagssprache, wenn jemand sagt, ja, er ist halt ein Kind seiner Zeit. Oder? Heißt das, die Person ist halt auch ein bisschen durchdrungen von der Art und Weise, wie man damals gedacht hat. Oder? Es geht um den Gedanken vom durchdrungen sein. Kind seiner Zeit, Söhne und Tochter Gottes. Du bist durchdrungen von Gott, von dieser Liebe, dieser Hoffnung, allem, was von ihm kommt. Also Menschen, die sich von Gott durchdringen lassen, zu ihm gehören, werden einmal Menschen sein, die von den Toten werden auferstehen, auf die Art und Weise wie Jesus. Eine Neuschöpfung, eine Transformation. Gell, das sind alle so Hilfswörter, wo wir uns so führen tasten, wo wir merken, da ist etwas, aber eben so wird es beschrieben in der Bibel. Vielleicht denken jetzt viele von euch, ja, das sind schon abenteuerliche Gedanken, he? Das ist schon recht spekulativ, was da drinnen ist. Das hat mit vernünftigem Denken jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und ehrlich gesagt, da habt ihr recht. Ich kann das gut nachvollziehen. aber die Frage ist da schon, ob Vernunft die richtige Instanz ist und die richtige Kategorie, über das zu reden und über das nachzudenken. Weil Vernunft ist ja nicht für alles zuständig, oder? Es geht ja auch zum Beispiel Liebe. Und Liebe ist zum Glück nicht immer vernünftig, oder? Es gibt Hoffnung. Und Hoffnung ist nicht immer vernünftig. Aber Liebe und Hoffnung sind sehr real. Es gibt auch Geldgier, wie wir wissen, Geld. Es gibt auch Eifersucht. Geldgier ist null vernünftig. Eifersucht ist auch nicht vernünftig. Aber es gibt es sehr wohl. Warum soll das auch nicht für eine Neuschöpfung gelten, dass sie nicht unter dem Diktat von der Vernunft ist, sondern eine Realität wie Liebe, Hoffnung, Geldgier, Eifersucht, was sehr wohl eine Realität hat. Wir sind es recht stark gewöhnt, seit der Aufklärung alles durch die Brille von der Vernunft gesehen. Und ich meine, das muss man auch würdigen. Vernunft ist etwas ganz Gutes und vernünftig handeln, das ist, soll man nicht aufhören, das ist ganz klar. Aber alles durch den Flaschenhals durchzusehen von der Vernunft, da muss die Vernunft schon ihren richtigen Platz bekommen. Wichtig, aber es gibt noch ganz andere Zugänge zum Leben und zur Realität. Und wenn man sagt, aha, wir messen das auf Verstehung, das Neue, die Neuschöpfung durch den Flaschenhals von der Vernunft, wird es komisch. Aber es gibt noch mehr, was sehr wohl real ist, außerhalb von Vernunft. Zurück zum Bibeltext, das war mal das Erste gesehen. Es gibt eine Realität und die Vernunft ist nicht immer zuständig für alles, obwohl Vernunft sehr wichtig ist. Noch etwas Interessantes, sagt er, da Jesus, das ist mein zweiter Gedanke, der heute besonders wichtig ist. Er bringt dort Mose ins Spiel und sagt, dort beim Dornbusch, wo Gott dem Mose erschienen ist, in einem Feuer, und der Busch hat doch nicht brennt, redet Mose Gott an mit Gott von Abraham, Gott von Isaac und Gott von Jakob. Also von den Vorvätern, von den Patriarchen. Interessant ist noch, das Wort Jahwe, du kannst dir Gott mit Jahwe vorstellen, sich in diesem Dornbusch, heisst ja zum einen, ich bin da oder ich werde da sein. Ich habe gelesen, jetzt hoffe ich, dass unser grosser Hebräister innen mir nicht widerspricht. Ich habe gelesen, das Wort Jahwe sei enklitisch auf Hebräisch. Und das heisst, immer auf ein Objekt bezogen. Steht nicht auf das Abstrakt für sich allein. Auf eine Sache, auf eine Person bezogen, wenn wir vom Sein reden. Und das ist vorher schon der Fall, oder? In der ganzen Geschichte von Israel, wenn man von Gott redet, reden wir so oft von dem Gott von jemandem. Gott von Abraham, Gott von Isaac, Gott von Jakob, Gott von Israel, also immer Gott, der in einer Beziehung in ist, zum Volk oder zu bestimmten Personen. Das heisst, das ist schon erstaunlich, Gott nimmt in seinen eigenen Namen den Namen von Menschen an. Er hat nicht nur einen abstrakten Namen, sondern er ist der Gott von dem, von dem, und von deren. Das ist so eine Beziehungssache, ist dort drin. Wir vergessen Menschen, ist ganz normal. Gott vergisst Menschen nicht, die zu ihm gehören. Also heute können wir ganz ruhig im Gewissen sagen, dass Menschen, die an unseren Gott glauben, können wir sagen, das ist der Gott von Abraham, Isaac, Jakob. Das ist aber auch der Gott von der Rosmarie, vom Daniel, vom Christian, vom weiss ich wer, von der Miriam, vom Dominik, vom Franzi. Das zählt. Er ist ein Gott von gewissen Menschen. Er ist wie so in dieser Beziehung inne oder so andockt. Und das ist ein schöner Gedanke. Gott erinnert sich an dich. Und wenn sich Gott an dich erinnert, dann wirst du leben. So wie sich Gott damals an Abraham erinnert, an Isaac, Jakob, die sind schon längst gestorben, wo der Mose da war. Aber Gott erinnert sich an die. Und darum sagt Jesus, ist Gott ein Gott der Lebenden, weil er erinnert sich an die und die gehen nicht vergessen. Es gibt Menschen, die spotten darüber und sagen, ja, die ganze Rede von der Auferstehung von den Toten, das sei so eine billige Jenseitsvertröstung. Das brauchen Menschen, die es hier schwierig haben und hoffen, dass es später mal besser wird. Da habe ich so ein schlechtes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. Ich finde, warum soll man Menschen das wegnehmen, was wirklich schwer haben? Es ist eine gewisse Arroganz, finde ich, wenn man sagt, ja, das ist so einfach, die das brauchen. Leute, es gibt wirklich so viele Menschen, die hier wirklich leiden. Und die Hoffnung hat, dass es mal eine Gerechtigkeit gibt, eine Auferstehung, eine Wiederherstellung. Das ist nicht einfach so etwas, was man sich wegtun kann. Das ist eine ganz grosse Sache. Schaut mal, wie viele Leute oder auch mehr, man muss gar nicht weit suchen, so schwierig haben. Und doch können wir daran festhalten, es gibt einmal eine Gerechtigkeit, ein neues Leben. Das ist nicht einfach nichts. Und ich als Pfarrer habe schon viele Leute beerdigt, fast gegen 500. Und bei jeder Beerdigung bin ich einmal bei der Familie daheim, du mit ihnen reden über Verstorbenen, wir den Abdankungsfeier, die wir zusammen vorbereiten. Und es ist schon erstaunlich oder sehr etwas Schönes, wie ich in fast allen Fällen erlebt habe, dass Menschen erzählen, ihre Mutter oder ihr Vater hat darauf vertraut, dass sie ein neues Leben wird geschenkt bekommen, dass jetzt alles fertig ist. Wie hier in vielen Familien oder auch bei den Verstorbenen ein Frieden darf um sein. Wie ein Geschenk, das da ist, eine gewisse Ruhe. Nicht, dass Sterben dann immer einfach wäre. Auch gläubige Menschen haben einen Todeskampf, das gibt es auch dort, das ist klar. Aber wie dort trotzdem ein gewisser ertragender Frieden da ist. Das habe ich schon so oft erlebt. Ich denke dann einmal, das hoffe ich auch einmal, dass es bei mir so ist. Also wenn ich einmal gegangen, so einen gesunden Frieden darf da sein, über mein ganzes Leben, dank dieser Hoffnung, dass es hinterher weitergeht, nachher, weil sich Gott an mich erinnert. Nicht, weil ich das Tollste gemacht hat oder das verdient hat, sondern einfach, weil Gott einer ist, der sagt, ich erinnere mich gern an die, die sich von mir öffnen, auf mich hoffen, auf mich vertrauen, vielleicht ganz einfach unterwegs sind, so vorwärts stolpern auf dem Weg zu Gott, an die erinnere ich mich gern. Und das heisst, du bekommst ein neues Leben. Wie das aussieht, man wird wahrscheinlich nicht mehr heiraten, so wie es Jesus gesagt hat, spielt keine Rolle mehr, oder? Und andere Sachen. Aber wie es ganz wird sein, wissen wir nicht. Aber es ist etwas Neues. Zum Schluss noch das Zitat, wo Jesus gekreuzigt wurde, ist, wo nämlich genau der Gedanke vom Erinnern wieder vorkommt. Ich kenne die Szene, einer von den Verbrechern, der neben Jesus gekreuzigt wurde, ist, sagt zum Jesus, so kurz vor dem Sterben, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Man kann übersetzen, bitte frei, Jesus, erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann gibt Jesus die wunderschöne Antwort, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also Paradies als Umschreibung von eine Neuschöpfung an dem Ort, wo es gut ist. Da ist Evangelium drin, oder? Gott erinnert sich an dich. So viel habe ich mitgebracht heute Morgen. Ein Aspekt von Ostern. Ich lade euch im Hören ein Zwischenspiel. Vielleicht sind ihr einfach ruhig und sagt Gott, bitte erinnere dich an mich, wenn mein Leben da mal fertig ist. Vielleicht danke dir, dass Gott sich an euch erinnert. Vielleicht malt ihr euch aus, wie wird das sein, das neue Leben, sich dem öffnen, dankbar sein, Gott Sorgen anbefehlen. Das, was ihr jetzt am meisten braucht. Das ist im Moment von Meditation oder auch von Stille. Und nachher, dann wir zusammen das Abendmahl feiern. Amen.